herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge zum Thema Ethik in der tierärztlichen Praxis. Ich darf mich herzlich bei meinen Gesprächspartnern bedanken, dass sie sich heute Zeit genommen haben, und darf auch gleich meine Gesprächspartner heute vorstellen. Das ist Herr Christian Dürnberger und Herr Universitätsprofessor Dr. Rainer Czermak. Vielleicht, Herr Dürnberger, können Sie sich selbst kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, hallo von meiner Seite. Mein Name ist Christian Dürnberger. Ich arbeite an der Veterinärmedizinischen Universität hier in Wien. Ich bin allerdings kein Tierarzt, sondern habe Philosophie studiert. Ich komme also aus der Geisteswissenschaft. Warum arbeite ich an der Veterinär-Uni Wien? Weil wir hier ein Pflichtfach namens Ethik haben. Angewandte Ethik in der Veterinärmedizin ist bei uns eine Pflichtlehrveranstaltung vom 1. bis 5. Semester. Und das ist in meiner Obhut. Das heißt, ich unterrichte und forsche hier an der Vetmed zu ethischen Fragen in der Veterinärmedizin.
Mein zweiter Gesprächspartner ist Herr Universitätsprofessor Dr. Rainer Czermak. Bitte, wenn Sie sich kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank. Rainer Czermak, wie gesagt, mein Name. Ich bin sozusagen das Gegenstück zu Herrn Dürnberger, weil ich bin A, Tierarzt, B, kein Ethiker, kein Geisteswissenschaftler.
Ich bin Veterinärphysiologe, vertrete das Gebiet Ernährungsphysiologie an der Veterinärmedizinischen Fakultät in Leipzig und interessiere mich für das Thema Ethik so aus angewandter Sicht und verantworte auf dem Leipziger Tierärztekongress seit 2014 den Programmblock Ethik.
Sehr gut, da haben Sie mir auch ein gutes Stichwort gegeben. Ich möchte an dieser Stelle auch gleich erwähnen, der Leipziger Tierärztekongress, wo auch die Österreichische Tierärztekammer Partnerin ist, findet vom 15. bis 17. Jänner 2026 statt. Im Rahmen dessen wird am 16. Jänner die Österreichische Tierärztekammer unter dem Motto Österreich trifft Leipzig einen Empfang geben, wo wir uns auch sehr freuen darüber, dass Herr Dürnberger auch einen Tierethik-Vortrag halten wird. Wir laden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne ein, vor allem Tierärztinnen aus Österreich, der Schweiz und Südtirol, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Hier nochmals kurz die Eckdaten. 16. Jänner 2026, Leipziger Tierärztekongress im Kongresscenter Leipzig. Ja, somit darf ich auch gleich zu unserem Thema überleiten, das vor allem in der Kleintierpraxis wahrscheinlich häufig vorkommt. Wir haben ein konkretes Beispiel, wo zum Beispiel der Hund oder die Katze einer älteren Person vital eingeschränkt ist oder eben eine schlechte Lebensprognose hat und dieses Tier aber der einzige soziale Partner des Tierhalters oder der Tierhalterin ist. Da sind wir auch schon mittendrin in einem ethischen Konflikt womöglich auch, weil der Tierhalter oder die Tierhalterin das Tier eben um jeden Preis am Leben erhalten möchte, koste es, was es wolle, weil es eben der letzte Lebenspartner ist. Herr Dürnberger, sollte emotionale Abhängigkeit des Menschen das Maß für tiermedizinische Entscheidungen sein?
Was wir an derartigen Beispielen meines Erachtens sehr schön sehen können, ist, womit es Ethik eigentlich zu tun hat und warum es Ethik braucht. Ethik als Nachdenken über moralisch relevante Fragestellungen. Warum? Ethik hat es mit Konflikten zu tun. Und in diesem Beispiel sieht man sehr schön, dass es verschiedene Interessen, verschiedene Präferenzen, auch verschiedene moralisch relevante Argumente gibt, die miteinander konfligieren, also die wir nicht alle gleichermaßen erfüllen können. Da ist bei Fragen rund um die Euthanasie natürlich immer zwei große ethische Leitprinzipien im Spiel, nämlich das eine, dass wir Leid vermeiden wollen. Wir wollen einem Lebewesen Leid ersparen, wenn es möglich ist. Und da kann Euthanasie ein, ich sag's mal pathetisch, ein Akt der Gnade sein. Wir sind aber auch dazu angehalten in der Gesellschaft, das steht ja auch in den Tierschutzgesetzen, dass wir Lebensschutz machen. Das heißt, da ist eine lebendige Kreatur und wir wollen dieses Leben schützen. Und dann wird es in diesem Fall, das alleine schon ein ethischer Konflikt. Also wir wollen bei einer Euthanasie den richtigen Augenblick bestimmend nicht zu früh und nicht zu spät. Das allein wäre schon ein ethischer Konflikt oder kann auch moralisch herausfordernd sein. Aber was dieses Beispiel in aller Deutlichkeit nochmal zeigt, ist, in der Veterinärmedizin, wenn es schwierig wird, da geht es nie nur um den Tierarzt, die Tierärztin und das Tier, sondern da ist noch in diesem Fall ein emotionalisierter Tierhalter, eine Tierhalterin mit dabei und die auch Interessen einbringt. Glasklar, es gibt keine To-Do-Liste, also es gibt keine einfache Anleitung, wo wir jetzt sagen können, wenn die Tierärztin das macht, dann handelt sie zweifelsfrei moralisch völlig okay. Solche Anleitungen kann es nicht geben, weil es komplexe, realistische Fälle in der Realität sind, wo es ganz viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Aber grundsätzlich natürlich, glaube ich, ist die Tierärztin auch in diesem Beispiel für das Tier da. Man kommt zwar in der Veterinärmedizin immer auch in die Rolle einer Sozialarbeiterin, sage ich mal ganz alltagssprachlich. Man hat es mit Menschen zu tun, die einen die eigene Lebensgeschichte erzählen, die Bedürfnisse, Wünsche haben und in dem Fall vielleicht das Tier wirklich der letzte Partner in diesem Leben ist. Aber grundsätzlich ist die Veterinärmedizin für das Tier da. Das heißt, man fokussiert auf das Tier in der Regel. Das erzählen uns auch die Tierärzte, Tierärztinnen in der Studie. Man muss aber mit diesen menschlichen Bedürfnissen gleichsam umgehen. Und ein Schlüssel ist ja wahrscheinlich Kommunikation. Wie spreche ich das an?
Ich denke mal, da hat Herr Nürnberger schon die wesentlichen Punkte genannt. Das ist ja nur ein Beispiel für viele, sehr viele Konfliktsituationen, die alle Tierärztinnen und Ärzte haben. Ich möchte noch mal vielleicht darauf hinweisen, auf dieses Dreieck. Das muss allen bewusst sein. Es gibt einmal das Tier. Das Tier hat, gehen wir mal davon aus, werden wahrscheinlich alle Tierärztinnen und Ärzte zustimmen, den Anspruch, den Wunsch, möglichst lange zu leben, aber möglichst schmerzfrei zu leben, ein gutes Leben zu haben. Das ist sozusagen das Ziel. Dann haben wir den Halter, und der ist rechtlich sowohl in Deutschland, auch in Österreich, in der Verantwortung für das Tier zu sorgen. Der muss entscheiden, der muss zahlen, der muss allem zustimmen. Und dann haben wir als dritte Position Tierarzt, Tierärztin, die zwar das Tier therapiert, aber letztendlich vom Halter abhängig ist und die Dienstleister für den Hotel ist. So, und dann gibt es aus meiner Sicht so einen Dreiklang, den man sich bei jedem Punkt mal vergewissern sollte. Erstens, was ist das Beste für das Tier? Was sind die Tierinteressen? Rein unabhängig von anderen. Der zweite Punkt ist, was möchte der Halter? Was sind die Interessen, in diesem Beispiel, angeweist wie das Tier? Die Halterin möchte natürlich für sich den Hund behalten, wo das vielleicht für den Hund gar nicht gut ist, wenn er nutzlos viele Tage, viele Wochen weiter leiden muss. Und da muss man erstmal einen Kompromiss finden. Das heißt, man muss schauen, was für Optionen gibt es, was ich des Tieres. Option A die beste, B die zweitbeste, C die drittbeste. Und da muss man schauen, kann man diese Option mit den Interessen des Halters wieder einstimmen? Kann der Tierarzt, die Tierärztin den Halter erzeugen, besten Äquivalente zu nehmen? Und der dritte Punkt ist dann, kann die Tierärztin mit dieser Lösung überhaupt leben? Kann sie sich selber verantworten, was der Halter will? Und das ist dieses Interesse, was Herr Dürnberg jetzt gerade angesprochen hat. Was ist da wichtiger? Und in diesem Fall würde ich auch definitiv zugehen, wegen natürlich die Interessen des Tieres höher als die des Menschen, weil dafür sind andere zuständig. Was ist nicht die Verantwortung des Tierarztes? Wie darum zu kümmern, in Sozialfürsorge etc., pp., Kommunikation in die Waage. Und die Schwierigkeit dabei ist natürlich Kommunikation, Psychologie, Emotionalität. Das spielt da alles mit rein ökonomischen Interessen, wo komplex ist, spannend wird.
Rein praktisch gedacht, in der Tierarztpraxis kommen eben diese verschiedenen Rollen unterschiedlich stark durch. Das Tier, der Tierhalter, natürlich auch gewisse Kosten, die mit dieser Behandlung oder dann eben auch der Diagnose einher verbunden sind. Aber Sie sagen, das Tier sollte hier mehr Gewicht haben in gewissen Entscheidungen. Aber wie kann ich praktisch tatsächlich genau diese Spannungsfelder abwägen und wie komme ich zu dem bestmöglichen Entschluss dann schließlich und endlich?
Ich denke, was Herr Dürnberger gesagt hat, ist ganz entscheidend, ist nicht immer ein richtig und falsch. Es gibt so bestimmte Entscheidungen, wie gesagt, das Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, das ist aus meiner Sicht zumindest der Mannwertfaktor nun relativ klar zu beantworten, wie entschieden werden muss. Aber häufig ist das ja nicht so klar. Da ist man irgendwo immer grau zu sehen. Und da gibt es, je nachdem, was für Wertvorstellungen man hat, da gibt es auch Unterschiede in Nutztierpraxis, in Kleintierpraxis, was und wer hat das Tier? Ja, bei der Nutztierpraxis die Lebensverlängerung ja überhaupt nicht manchmal von Relevanz, sondern wenn die Tierbegabe werden sollen, die bis ausschließlich Wahrung bis zum Lebensende und nicht gutes Lebensvermögen. Ich denke, man muss sich diese Probleme erstmal vergewissern, deutlich machen, was für Optionen habe ich, was sind Interessen des Halters, Wo sind meine eigenen Wertvorstellungen? Was ist für mich wichtig? Was kann ich vertreten? Was kann ich nicht vertreten? Und das kann auch unterschiedlich sein. Es kann ja zum Beispiel sein, dass für das Tier, die eine sehr teure, aufwendige Behandlung theoretisch das Beste wäre, Prothesen etc., die aber einfach nicht zu finanzieren sind. Oder der Halter sagt, er kann sich das nicht leisten. Und dann kann man vielleicht auf die Option B steigen, eine konventionelle Behandlung, die bis zum Tieres verbessert, das Leiden vermindert, vom Halter auch finanziert werden kann. Und der Tierarzt geht jetzt mal und sagt, naja, es ist besser, doch diese Option zu wählen, auch wenn sie einen Kompromiss darstellt, weil es immer noch zugunsten des Tieres ist. Es verbessert die Situation des Tieres. Das andere ist eben nicht möglich.
Das bedeutet aber, dass der Tierärztin oder dem Tierarzt im Prinzip eine grenzsetzende Instanz zukommt.
Das Problem ist, die Macht hat die Tierärztin, den Tierarzt ja nicht, weil entscheiden muss ja der Halter. Es ist eine Selbstreflexion für sich zu entscheiden, was kann ich vertreten, weil das macht ja die Probleme in der Praxis, dass häufig Tierärztin, Tierärzte gegen ihr eigenes Gewissen zu Dingen gezwungen werden oder genötigt werden, wie in diesem Beispiel, was sie vom Halter genötigt werden, in Faust den Patienten mit in Faust mit Prognosen Lebenszahl zu verlängern und nur das ihrem eigenen Werten widerspricht. Und das ist die Sache. Und darüber denke ich, muss man sich klar werden, wo sind die eigenen Grenzen für sich, damit man mit sich im Reinen ist und dann Entscheidungen trifft, die man für sich vor sich verantworten kann. Das ist der entscheidende Punkt. Und da gibt es eben, wie gesagt, nicht immer das richtig oder falsch, sondern das ist auch ein bisschen abhängig von den eigenen Wertvorstellungen. Da wird ein Landepraktiker vielleicht auch etwas anderer Bezug zu den Tieren haben als ein nächster Praktiker, der vielleicht in schwierigen Bereichen eher mal Kompromisse eingeht, der sagt, okay, eigentlich wäre das jetzt angebracht, aber die ökonomischen Bedingungen sind nun mal nicht so. Ich versuche, sondern so das Beste als Kompromiss aus der Situation rauszuhängen, um zumindest die Situation der von den betreuten Tiere zu verbessern.
Herr Professor Czermak, wenn ich so raushöre, wäre das ja dann auch ganz wichtig, dass man viel Erfahrung hat, um genau diese Abwägungen treffen zu können. Wie geht es den jungen Tierärzten mit solchen Entscheidungen?
Ja, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Erfahrungen, Kolleginnen und Kollegen, die alle diese Erfahrungen schon gesammelt haben, haben sich da schon entstehen können. Gerade bei den Kolleginnen und Kollegen, die stehen natürlich davor und sind sich dessen vielleicht gar nicht bewusst. Der eine Punkt ist, dass es jetzt glücklicherweise nur Institute gibt, wie das Messer-Institut, dass es in der Henker beispielsweise auch einen Lehrstuhl gibt für angewandte Ethik, dass man sich dieser Problematik bewusst wird, dass man das also in Studien thematisiert. Und ich denke mal, das ist der erste Schritt, dass sich die Tierärztinnen und Tierärzte bewusst werden. Sie sind nicht nur Behandler von kranken Tieren, sondern sie haben in erster Linie mit den Tierhalterinnen und Tierhaltern zu kriegen. Das ist ja ihr Ansprechpartner. Das ist so mein erster Schritt, dass man sich dessen bewusst wird. Der zweite Punkt ist, dass man sich informiert, mit Kolleginnen und Kollegen spricht und Teamerfahrungen Kollegen über diese Probleme. Da bieten sich zum Beispiel auch Kongresse an, Ethikkongresse auf dem Leipziger Tierärztekongress, der uns erwähnt, haben wir ja diesen Ethikblock. Da werden solche Themen diskutiert, da kann man mit den Referenten sprechen, da trifft man sehr viele Kollegen, kann sich Erfahrung austauschen, kann seine eigenen Vorstellungen mal abgleichen und dadurch eben versuchen, Erfahrung zu gewinnen, Sicherheit, Selbstsicherheit im Umgang mit diesen Problemen.
Ich glaube, das schließt wunderbar an zu dem Ethikverständnis, das wir hier am Messerli Forschungsinstitut haben. Also ich bin Geisteswissenschaftler, ich kann und möchte nicht Tierärzten und Tierärztinnen von der Kanzel herab predigen, was richtig und was falsch ist. Daher unser Weg, machen wir viele Studien. Wir hören Tierärzten und Tierärztinnen zu und versuchen, das wissenschaftlich aufzuarbeiten. Und in unseren Studien steckt ganz viel drinnen, was wir jetzt auch in den letzten Minuten schon gehört und besprochen haben. Ein beispielhafter Satz von einem Tierarzt ist mir ewig in Erinnerung, der gesagt hat, ich habe Veterinärmedizin studiert, weil ich nichts mit Menschen zu tun haben wollte. Das war das größte Missverständnis meines Lebens. Das ist mein ganz entscheidender Punkt. Die Motivlage, warum Menschen im ersten Semester an eine Vetmed-Uni kommen, ist in der Regel, sie wollen im besten Interesse von Tieren handeln, sie wollen mit Tieren zu tun haben, sie wollen Tieren helfen. Und das ist alles gut und wichtig und großartig, aber in der Praxis draußen hat man es dann oft mit Menschen zu tun. Das muss man einfach von Beginn an wissen. Und in unseren Studien ist eines auch sehr deutlich, wenn wir Tierärzte, Tierärztinnen fragen, welche Situationen in deinem Berufsalltag fallen dir schwer oder was rattert denn noch nach Feierabend, wenn du zu Hause bist, wenn das Wochenende da ist, was lässt dich denn nicht los? Die Antworten sind so gut wie nie Antworten, die um Tiere kreisen. Also die erzählen dann nicht, ich war mir unsicher, ob ich diesen Hund nicht später euthanasieren sollte, sondern die erzählen dann Geschichten, da geht es immer um den Tierhalter. Von einem Besuch zu Hause und die Tierhalterin lebt in extrem armen Verhältnissen oder man euthanasiert eine Katze und der ältere Mann hat gerade die Ehefrau verloren und beginnt hemmungslos zu weinen. Das heißt, es sind oft menschliche Schicksale, die die Tierärzte, Tierärztinnen nach Feierabend noch beschäftigen. Und das muss man einfach wissen, man hat mit Menschen zu tun. Zweitens schließe ich an, was Professor Czermak formuliert hat, taucht auch in unseren Studien ganz oft auf. Ich glaube, es ist ein naives Missverständnis zu glauben, dass man in komplizierten, ethisch relevanten Situationen eine Lösung findet, wo alles großartig ist. Das wird es nicht geben. Wenn wir Tierärzten zuhören, habe ich oft den Eindruck, es geht um ein Best Possible. Also was ist denn bestenfalls in einer bestimmten Situation möglich? Da wird nicht alles möglich sein, sodass am Ende alle super zufrieden sind, aber ein Best Possible ist, das ist das, was man anstrebt. Und wenn ich dann Tierärztinnen, Tierärzten zuhöre, habe ich oft das Gefühl, es braucht etwas, und ich nenne das pragmatischen Idealismus. Man braucht einen Kompass, da möchte ich hin, aber man braucht auch diesen pragmatischen Zugang, zu wissen, hey, und das ist noch immer das echte Leben, da spielt es nicht immer alles so, wie ich mir das wünsche. Und der letzte Punkt, den ich auch noch aufgreifen wollte, weil er in unseren Studien sehr, sehr deutlich wird, wir haben gerade eine lange Interviewstudie gemacht mit Kleintiermedizinerinnen, fast nur Frauen, die sich auf Palliativmedizin spezialisiert haben. Da sprechen die natürlich auch viel über Euthanasie. Und zwar nicht nur negativ. Und sie sagen nicht nur, Euthanasie ist immer furchtbar und was man in der Literatur einen Moral Stressor nennt, sondern die sagen, eine gute Euthanasie ist, so ein wörtliches Zitat, glaube ich, ein Tag der Freude. Also das kann ja auch so sein, dass du das Gefühl hast, das ist stimmig. Das ist im besten Interesse des Tiers. Die Tierbesitzer sind dabei. Es ist natürlich ein trauriger Moment, aber das Tier hat ein gutes Leben. Die Nachbarn kommen. Die beschreiben da wirklich wunderbare Situationen. Auch das kann eine Euthanasie sein. Aber was die uns auch erzählen, ist das, was Professor Czermak gerade erwähnt hat. Das sind oft in unseren Interviewstudien erfahrene Tierärztinnen, die sagen, das ist mir nicht geschenkt worden. Das konnte ich nach dem Studium nicht. Das hat sich zurechtgeschüttelt. Da musste ich meinen Weg finden. Und heute, nach 20 Jahren Praxiserfahrung, fällt mir das und das und das leichter, weil ich weiß, wer ich sein möchte als Tierärztin, als vielleicht in den ersten 3 Jahren nach dem Studium. Und ich glaube, da ist es auch unsere Aufgabe, unseren Absolventen, Absolventinnen zu sagen, das ist okay. Du kannst nicht aus dem Studium, von der Uni kommen und gleich von Beginn an nicht nur alles richtig machen, sondern auch genau wissen, wer möchte ich als Tierarzt in diesen Situationen sein. Das muss sich zurechtschütteln. Das kann ich nicht lesen. Das ist Erfahrungswissen.
Gerade weil Sie ansprechen, die Jungen, die von der Uni kommen. Es wird ja an und für sich immer vermittelt, dass eigentlich die Veterinärmedizin so weit wie auch die Humanmedizin ist, sprich alles machbar ist. Und das wird natürlich auch bis zu einem gewissen Grad gelehrt. Jetzt kommen die Jungen oder Nachwuchs der Tierärztliche in die Praxis und kommt natürlich da auch an die Grenzen, weil nicht alles, was machbar ist, ist einerseits sinnvoll, andererseits zu finanzieren und auch drittens machbar, also im Sinne von, ist es fürs Tier das Richtige? Wie können wir sozusagen da den Kreis oder den Gedanken fertig denken? Welche Tipps kann man geben, außer Pragmatismus, wie man jetzt unmittelbar nach dem Studium mit diesem Konflikt, mit dieser Situation umgehen kann?
Ich glaube, indem man sich am besten immer wieder auf das Kernelement bezieht, auf das moralische Leitprinzip, wie ich es in der Kleintiermedizin wahrnehme, und das nennt man oft Best Interest Principle. Das heißt, man versucht, im mutmaßlichen besten Interesse eines Tiers zu handeln. Und klar, da gibt es viele, viele Faktoren, die die Entscheidungsprozesse beeinflussen. Kosten, ist es einem Tierhalter zumutbar, ein Tier zu pflegen? Wie ist die körperliche Situation auch des Tierhalters? Ist der selbst vielleicht schon alt und kränklich etc.? Und natürlich auch technische Innovationen, die alte technikethische Frage ploppt da auf. Wir können extrem viel tun, Aber sollten wir moralisch alles tun, nur weil es technisch machbar ist? Weil Technik ist ja da immer auch, so großartig Technik und Innovation ist, ist immer auch eine Verführung. Ach komm, machen wir das. Aber sich zurückbesinnen auf das moralische Kernprinzip, das da ist, ist eine Entscheidung im mutmaßlichen besten Interesse eines Tiers. Darauf, glaube ich, kann man es immer wieder kondensieren. Mit allen Schwierigkeiten, die in der Praxis damit einhergehen.
Also Sie sprechen sich eigentlich gegen die technische Spielwiese aus.
Ja, wenn wir es Spielwiese beschreiben, definitiv. Aber um Himmels Willen, ich spreche mich nicht gegen Technik aus. Technik, Innovation, ich bin ja auch in anderen Bereichen, nicht nur in der Veterinärmedizin, ein großer Freund davon und man sollte da sich nicht zu technikskeptisch zeigen. Aber klar, Technik ist immer auch eine Verführung. Ist es im besten mutmaßlichen Interesse eines Wesers, diese Technik anzuwenden? Diese Frage muss ich natürlich immer stellen.
Ja, dazu in der Technik und den Fortschritten in der Veterinärmedizin, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten enorm waren. Nun sollte diese Neuentwicklung definitiv nicht abgehen, wenn sie tatsächlich einen Fortschritt darstellen. Nur weil etwas teuer und technisch aufwendig ist, ist ja blöd, bevor darüber gehen wir überhaupt nicht sagen. Es ist immer die Entscheidung, was ist das Beste für das Tier? Und was ist das, was ich von der Option A genannt habe? Was ist die optimale Lösung für das Tier, wenn wir eine hochtechnisierte, sehr teure Behandlung haben, die dem Tier wirklich etwas nutzt? Dann sollte dies auch immer die Option A sein, weil das ist die erste Frage, was ist das Beste für den Patienten? Danach kommt dann die Entscheidung, ist das überhaupt finanzierbar? Kann der Reiter das machen? Das ist genau das. Ich habe es mit ein bisschen anderen Worten ausgelegt, dass man so einen Kompromiss findet, Best Practice, was ist auch umsetzbar? Geht ja auch ein bisschen um die Kosten, sondern es geht auch um Haltungsbedingungen, Verhalten. Kann der Halter wirklich dreimal mit dem Hund durch gute Gasse gehen, etc. pp. Das sind ja so Lebensumstände, die da eine Rolle spielen. Ne, die Compliance, wie es so schön heißt, des Halters spielt damit rein. Da muss man den bestmöglichen Kompromiss für das Tier finden. Also definitiv, wenn eine gute, teure, aufwendige Behandlung für das Tier wirklich die beste Prognose hat, die besten Erfolgsaussichten, die höchste Heilungsrate, etc. pp., dann ist aus Sicht des Tieres, meiner Meinung nach, sollte dieser auch gewählt werden, wenn jemand bereit ist, das auch zu finanzieren.
Und damit mache ich kurz eine Klammer auf, weil wenn wir über diese Kosten, die da durch Innovation und neue Möglichkeiten auf uns zukommen, sollten wir zumindest ein Stichwort droppen, Tierversicherungen, wo wir in Österreich und Deutschland, glaube ich, nicht im internationalen Vergleich ganz vorne mit dabei sind. Weil da machen wir Studien dazu, nicht? In Dänemark und in England schaut das ganz, ganz anders aus. Und dann ist die Situation von der Veterinärmedizin in der Praxis auch eine ganz andere. Wenn ich weiß, da kommt ein Tier, das versichert ist, dann habe ich ja nochmal ganz anderen Handlungsspielraum.
Ja, lassen Sie mich noch mal ganz kurz nachfragen, Herr Professor Czermak, welche Hightech-Innovationen sehen Sie denn als echten Fortschritt fürs Tierwohl und was wäre eher ein fragwürdiger Machbarkeitsbeweis?
Dann würde ich mich als Ernährungsphysiologen lieber ein bisschen zurückhalten und auf die Kliniker verweisen. Da gibt es natürlich Studien und da muss man schauen, was das Beste ist. Und es ist auch in jedem Einzelfall ja immer eine Abwägung, ob diese oder jene Behandlung rationalativ, konservativ die bessere ist. Also das ist wirklich eine Sache, da würde ich mich im konkreten Fall wirklich nicht raushalten. Weil grundsätzlich sollten Kosten wegen der Kosten oder wegen der Technik oder wegen des Aufwandes prinzipiell keine Ausstoßgründe sein. Darauf kommt es mir an. Grundsätzlich, wenn die wissenschaftliche, jetzt die Gemeinschaft der Überzeugung gekommen ist, die Studienlage gibt das her, diese Methode ist wirklich die optimale für diesen konkreten Fall, dann darf die nicht von vornherein ausgeschlossen werden, sondern muss in Erwägung gezogen werden, wenn sie umgesetzt werden kann, dann sollte die auch bewährt werden im Sinne des Tieres.
Wir haben jetzt auch ganz ein wichtiges Thema angesprochen und da spielen natürlich auch die Tierversicherungen mit rein, nämlich der ökonomische Druck, ja, in der Tierarztpraxis. Herr Dürnberger, wie groß ist der Einfluss wirtschaftlicher Zwänge auf solche Entscheidungen?
Ja, in unseren Studien wird das immer wieder dokumentiert, dass natürlich ein Faktor der Euthanasieentscheidungen versucht zu beeinflussen, gewissermaßen vielleicht zum Beispiel mangelnde finanzielle Möglichkeiten auf Seite der Tierhalter, der Tierhalterin ist. Das ist ein Faktor, der relevant ist, der nicht auszuschließen ist. Aber in unseren Studien wird auch deutlich, ich meine, darauf stellen sich Tierärzte und Tierärztinnen ein, diese Gespräche kennen sie, die wird ihnen auch vorbereitet im Studium, in der Ausbildung, in Fortbildungen etc. Das heißt, das ist einfach part of the game, sage ich mal. Wo Tierärzte und Tierärztinnen in der Regel auch wissen, das kommt auf mich zu, ich habe es mit Menschen zu tun, das spielt natürlich Geld, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wenn wir rund um Euthanasieentscheidungen diskutieren, dann klar, geht es um Ethik, geht es um Konflikte. Aber was mir da auch immer hilft, ist gerade in Workshops mit angehenden Tierärzten und Tierärztinnen, beginne ich immer ganz gerne zu sagen, beschreiben Sie mir mal die ideale Euthanasie. Weil das hilft uns auch zu verstehen, wo eigentlich die Stolperfallen und die Herausforderungen sind. Und klar, eine nicht ideale, eine problematische Euthanasie ist natürlich, wenn ein Tierhalter kommt und sagt, eigentlich passt alles mit dem Tier, aber ich kann es mir und will es mir nicht mehr leisten. Da schrillen alle Alarmglocken logischerweise. Aber wenn wir das Ideal einer Euthanasie skizzieren, das finde ich ganz spannend, das beschreiben Tierärzte genauso wie Tierhalter, genauso wie Menschen, die keine Tiere haben. Und da merken wir, dass wir einen moralischen Konsens in vielen Fragen haben. Nicht? Also Ideal einer Euthanasie ist, wir haben kein junges Tier, wir haben ein altes Tier. Die medizinische Prognose ist eindeutig, dass die Lebensqualität nicht mehr vorhanden ist. Und dann ganz, ganz wichtig, es braucht keine akute Entscheidung, wir haben keine Hektik, wir müssen uns nicht morgen das Tier euthanasieren, sondern es bleibt uns noch genug Zeit, vielleicht um, damit der Sohn vom Studium noch heimkommt etc. Und diese Geschichten helfen meiner Meinung nach dabei, dass wir uns vergegenwärtigen, eine Euthanasie kann eine ganz furchtbare, schwierige Entscheidungsprozess mit sich bringen. Es kann aber auch so sein, dass eine Tierärztin nach Hause geht und, ich wiederhole das Zitat, sagt, das war heute ein Tag der Freude. Da habe ich das Gefühl, ich bin meinem Selbstanspruch an mich als Veterinärmedizinerin gerecht geworden, weil es eine gute Euthanasie war.
Ich würde jetzt ein bisschen anders das formulieren, gut oder schlecht, kann man sehen. Ich würde eher sagen, vom Tier aus und den Tieren, was ist das Beste fürs Tier? Ne? Euthanasie kann die Lösung sein, um Tierleid zu minimieren. Aber es gibt eben auch umgekehrt Fälle, ganz genannt, wo Tierhalter aus bestimmten persönlichen Erwägungen gerne das Tier, ich sag's mal, loswerden wollen. Oder es aus Sicht des Tieres natürlich fatal ist. Und das ist genau wie diesen technischen Methoden. Die können im einen Fall hervorragend sein, im anderen Fall könnten die kontraindiziert sein. Und da muss man dann ganz klar sagen, wenn die Situation für das Tier sich verschlechtert, indem es an sich gesundes und da relativ einfach zu therapierendes Leiden einfach vom Tierhalter nicht behandelt werden möchte, aus welchem Erwägung auch immer, dann darf in solchen Situationen meiner Meinung nach die Entscheidung nicht wo Euthanasie fallen. Das kann im Einzelfall eine sehr schwere Entscheidung sein, weil Tierärzte sind Dienstleister, die wollen den Kunden nicht verlieren, etc. pp. Aber wenn ich so mit einigen Tierärzten nicht spreche, die ein bisschen Selbstverständnis haben, die dann auch klar kommunizieren, das geht nicht. Die verlieren zwar diesen Kunden unter Umständen, sind aber mit sich im Reinen, weil sie das für sich was Echte gemacht haben und können auch vielleicht bei anderen, als hätten Besitzern, vielleicht über ein Ansehen sozusagen hin, aber spricht sich darum, weil hier sehen wir, ja, den Tierarzt setzt sich wirklich für die Tiere an und ist nicht nur dann Geld her. Komplexe Entscheidung, aber ich rate da wirklich nur allen Kollegen zu überlegen, kann ich das verantworten, diese Sachen? Und wenn es nicht verantwortbar ist, versuchen nach seinem eigenen Kompass, nach seinen eigenen Wertvorstellungen eben Kompromisse nicht einzugehen, die man nicht hingehen kann.
Darf ich dazu eine Anekdote aus einem Interview schildern, die, glaube ich, dazu passt? Eine Tierärztin sagt in einem Interview von uns den Satz, man muss sich seine Kunden auch erziehen. Und das passt genau zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also diese Person würde in vielen Fällen die Euthanasie natürlich ablehnen, verliert dadurch Kunden, bekommt aber, weil sich das rumspricht, natürlich wahrscheinlich Kunden und Kundinnen, die eher zu ihr passen. Das ist ein Prozess, der sich, glaube ich, langfristig natürlich gut auswirken kann für die eigene Arbeitszufriedenheit.
Wenn ich das kurz zusammenfassen darf, ich höre raus, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Aber müsste man nicht im Umkehrschluss vielleicht doch auch an verbindliche Leitlinien irgendwo denken? Wäre das nicht sinnvoll, sozusagen da generell Tierärztinnen zu unterstützen, wenn es sozusagen eine Art Handlungsleitfaden gäbe?
Ich würde sagen, in unserem Kassenbeispiel mit dieser Euthanasie, wie in Tiermedizin nicht angebracht ist, weil es Beinschnittigkeiten gibt, brauchen wir keine Leitlinien. Ich denke, da ist das direkt sprechend, ne? Eindeutig. Ja, also die Leitlinien gibt es und fachlich, denke ich mal, wenn die Tierärzte und Tierärzte gut ausgebildet sind und wissen, was für Behandlungsoptionen es gibt, die den Besitzer kennen, die wissen, okay, der könnte sich diese Behandlung eigentlich leisten, nicht? Wenn er vielleicht auch seinen Karibikurlaub nächstes Jahr verzichtet, aber das ist für das Tier, was machen würde. Die Sachlage, denke ich mal, ist relativ klar. Das Problem ist ja im Einzelfall, im konkreten Fall, in dieser 1-zu-1-Situation dann auch sie zu handeln. Weil man natürlich denkt an die Mitarbeiter, an die Praxis, die man finanziert, an die Kunden. Man möchte Streit aus dem Weg gehen, ne? Psychologische Komponente, nicht? Das sind ja viele Sachen, die da eine Rolle spielen, die von der Sachlage her eigentlich damit nicht übereinstimmen und die dann die Probleme bereiten. Deshalb denke ich mal, muss man sich zuallererst diese Probleme erst einmal bewahr werden, analysieren, gucken, wo sind die Konflikte, wo stehe ich da, wie will ich reagieren, um sich dessen bewusst zu werden. Weil das Problem, denke ich mal, was man in solchen Situationen hat, alles wirkt auf einen ein, Ökonomie, unzufriedene Halter, das laufende Tier, die eigenen Interessen, die eigenen begrenzten Möglichkeiten vielleicht, und das überfordert dann mit Kinder. Deshalb ist es, denke ich mal, wichtig, als ersten Schritt sich mit diese Konflikte, diese Probleme bewusst zu werden und das, was Herr Lehmann gesagt hat, was die nächsten auch gegeben, belegen auch dann mithaben. Da sind erste Ansätze da und es wird sich nicht besser, aber es sind wir bereit, die Menschen nicht gehen.
Ich sehe das ganz ähnlich, ich meine, Leitplanken existieren ja, ich meine, es gibt Gesetze, es gibt in Deutschland so etwas wie den Ethikkodex. Und ich erinnere mich an eine Studie, die Svenja Springer und Kollegen am Messerli gemacht haben, wo wir 700 österreichische Tierärzte, Tierärztinnen in der Kleintiermedizin viele Fragen rund um Euthanasie gestellt haben, unter anderem, ob sie sich wünschen, einen genaueren Kriterienkatalog, wie sie mit Euthanasieentscheidungen umgehen. Die große Mehrheit hat gesagt, nein, danke. Nicht? Also das kann ich nicht lesen, da brauche ich auch keine To-Do-Liste, die mir jemand vorgibt, sondern das lerne ich, das mache ich durch, wie Professor Czermak das sagt, vor allem durch Reflexion. Die Tierärzte, Tierärztinnen werden in Situationen kommen, wo sie im Nachhinein wahrscheinlich sagen, irgendwie bin ich unzufrieden, wie das gelaufen ist. Und dann darüber nachzudenken, das ist eine Binse, das ist eine Kalenderweisheit, aber genau so funktioniert seit Tausenden von Jahren, dass man versucht, besser zu werden in Entscheidungen, indem ich über Entscheidungen nachdenke und verstehe, warum habe ich wie entschieden, was war daran gut, was war daran schlecht.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass wir weiter diskutieren können beim Leipziger Tierärztekongress in Deutschland. Auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können, falls Sie Fragen an unsere Experten haben, uns ein E-Mail schicken an office@tierärzteverlag.at. Gerne werden wir diese Fragen auch an unsere Experten weiterleiten und hoffentlich auch live dann beim Tierärztekongress im Jänner beantworten können. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei unseren beiden Gesprächspartnern. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Vielen Dank und wir hören und sehen bald wieder voneinander. Dankeschön.
Das Interview führte Magister Silvia Stefan Krohmann, Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom Österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.